Ja, wir beschäftigen uns immer noch mit den Namen Gottes. Und ich möchte heute zum Neuen Testament übergehen, was bedeutet, dass wir heute die griechischen Namen Gottes anschauen. So, was ist der bekannteste griechische Name Gottes? Theos. Daher kommt unser Wort Theologie. Theos heißt Gott. Und dieses Wort wird auch über 1000 Mal im Neuen Testament verwendet und entspricht dem hebräischen Elohim. Wir haben dieses Wort zum Beispiel im Johannesevangelium ganz am Anfang. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also hier Gott im Griechischen Theos. In den meisten Fällen bezieht sich dieses Wort auf den wahren Gott, also auf den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es gibt allerdings Ausnahmen und dieses Wort kann, wie unser Wort Gott, auch für einen heidnischen Gott verwendet werden. Also auch wir sagen ja ein Gott, ja, oder ein falscher Gott. Und genauso ist auch im Griechischen möglich, das Wort Theos für einen falschen, für einen heidnischen Gott zu verwenden. Im 2. Thessalonicher, da lesen wir über den Antichristen. Und zwar in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, da heißt es, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Als ein Gott setzt er sich in den Tempel Gottes und gibt sich als Gott aus. Also sowohl hier in der Verwendung für den wahren Gott, als auch für einfach einen Gott oder den falschen Gott. Man kann sagen, die meisten Stellen im Neuen Testament, die meisten Stellen, wo wir das Wort Gott finden im Deutschen, finden wir im Griechischen das Wort Theos. Das nächste Wort im Neuen Testament, das sich auf Gott bezieht, ist das Wort Kyrios. Auch ganz bekannt, Kyrios bedeutet Herr, Meister, auch Gebieter. Wir finden das zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Vers 37. Da heißt es, das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Kapitel 18, Vers 15. Und da lesen wir, einen Propheten wie mich wird der Herr, und wie steht hier Herr? Herr groß geschrieben, das heißt im Hebräischen Jahwe, wird der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Also hier sehen wir, dass das alttestamentliche Wort Jahwe, was sich ja auf Gott bezieht, übersetzt wird mit Kyrios, mit Herr. Auch im Epheserbrief, Da lesen wir, dass dieses Wort auch verwendet kann, werden kann für normale Herren. Da ist es Epheser 6, Vers 9. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Also hier an dieser Stelle einmal auf die Herren, also auf Menschen angewandt, und einmal auf den eigenen Herrn, nämlich auf Gott bzw. auf den Herrn Jesus. Und so finden wir dieses Wort auch angewandt auf den Herrn Jesus, nämlich 650 Mal im Neuen Testament. So zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 3. Das ist, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Hier auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Hier in der im masoretischen Text der Wortlaut etwas anders, weil hier zitiert wird aus der Septuaginta im Neuen Testament. Aber wir sehen den Weg des Herrn, hier auch Herr groß geschrieben. Und da sehen wir wieder Jahwe, auch hier übersetzt als Kyrios. Aber ganz klar, wessen Weg wird bereitet? Der Weg des Herrn Jesus. Also hier sehen wir, dass das Wort Jahwe im Neuen Testament übersetzt mit Kyrios, dass es hier angewandt wird auf den Herrn Jesus und somit eindeutig klar wird, dass der Herr Jesus Gott ist. Und das finden wir natürlich auch an vielen anderen Stellen. Wir können sagen, bei der Übersetzung oder bei der Übertragung ins Neue Testament finden wir sowohl Jahwe als Kyrios übersetzt im Griechischen, aber auch Adonai als Kyrios, weil Adonai hatten wir ja gesehen, im Alten Testament bedeutet auch Herr. Kommen wir zu einem weiteren Wort. Das ist nicht so bekannt und wird auch nicht so häufig verwendet, und zwar Despotes. Klingt im Deutschen nicht so toll, ja, denn daher kommt unser Wort Despot. Ja, und Despot ist etwas, was nicht unbedingt jetzt mit positiven, mit guten Konnotationen verbunden ist. Despotes von der Bedeutung heißt Herr, Meister, Eigentümer. So zum Beispiel in Lukas 2, Lukas 2, Vers 29. Als Herr übersetzt: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Also hier wird es übersetzt, hier steht im Griechischen Despotes. Also der Herr, ja, ganz klar, bezieht sich ganz klar auf Gott, weil es heißt, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Das ist der Lobpreis Simeons, der vor seinem Heimgehen noch den Herrn Jesus sehen durfte, den Herrn Jesus als Kind. Und er nennt ihn Despotes und nicht um ihn zu beleidigen, beziehungsweise er nennt Gott Despotes nicht um Gott zu beleidigen, sondern er drückt aus: Gott ist sein Herr, sein Meister, sein Eigentümer. So auch in Apostelgeschichte 4. Hier haben wir das Gebet der Gemeinde ab Vers 23, Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und hier, dieses Gebet der Gemeinde fängt an mit Herr, und hier steht im Griechischen auch das Wort Despotes. So, auch in 2. Petrus 2. Vers 1. Da heißt es: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also auch hier der Herr, der sie erkauft hat, auch hier steht Despotes. Auch das wiederum kann sich auf Menschen beziehen, so in 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 2. Da ist es: Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre werthalten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das sollst du lernen und dazu ermahnen. Also hier die Herren, die eigenen Herren und auch die gläubigen Herren, beides mal das Wort Despotes. Also hier in wirklichem Sinne von Herr und auch von Eigentümer, weil es ja praktisch als Knecht, um Knechte bzw. um Sklaven geht, die Eigentümer eines anderen waren. Dann ein weiterer Begriff, der sich auf Gott bezieht, ist Logos. Logos bedeutet das Wort. Und wir hatten das schon im Johannes 1. Schlagen wir nochmal auf, weil wir aus Johannes ein paar Stellen lesen werden, beziehungsweise zwei Stellen. Jetzt mal Johannes 1. Da hatten wir ja schon, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Also hier Logos, und ganz klar bezogen auf den Herrn Jesus, auf die zweite Person der Dreieinigkeit. Dieses Wort wurde Fleisch in Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, bezieht sich auf die Fleischwerdung des Herrn Jesus. Dann in Johannes 6, Vers 46. Hier geht es nicht wörtlich um das Logos, aber sinngemäß. Hier heißt es nämlich: Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Und deswegen ist es auch das Wort, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1, das uns den Vater kundtut. In Vers 18 heißt es: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und wir sehen, dass diese Aussage auch in Zusammenhang steht mit der Tatsache, dass das Wort Fleisch wurde und dass der Sohn Gottes, der das Wort Gottes ist, den Vater uns offenbart. Dann noch im Hebräerbrief. In Kapitel 1. Vers 3. Ich lese ab Vers 2. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Also durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus, hat Gott die Welten geschaffen. Und dann Vers 3. Dieser ist es, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also auch wiederum Jesus Christus ist derjenige, der dafür sorgt, dass dieses Universum weiterhin existiert, dass alle Dinge weiterhin existieren und somit durch die Kraft des Herrn, durch die Kraft des Wortes, durch die Kraft des Wortes Gottes, welches Jesus Christus ist, wird alles getragen und erhalten, sonst würde alles in sich zusammenfallen. Hier sehen wir auch in dieser Aussage die Größe und Majestät des Wortes Gottes, die Größe und Majestät des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat schon immer existiert. Er wurde nicht irgendwann geschaffen. Er war schon immer das Logos, das Wort Gottes. Und dieser Herr Jesus war bereit, zu uns zu kommen und Mensch zu werden und Fleisch zu werden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dadurch hörte er nicht auf, Gott zu sein, sondern wie die Shechina-Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament in der Stiftshütte wohnte, so wurde der Herr überkleidet mit dem menschlichen Leib und seine Herrlichkeit war nicht mehr sichtbar. Und so konnte man und kann man von Jesus sagen, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, auch während der Zeit, die er hier auf der Erde vollbracht hat. Und wenn Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, bezieht sich das auf die Verklärung des Herrn Jesus, wo für eine kurze Zeit sichtbar wurde, wie der Herr Jesus wirklich ist. Und dadurch wurde auch sichtbar, er hat seine Herrlichkeit nicht etwa verloren. Nur während der Zeit hier auf der Erde konnte man zur meisten Zeit diese Herrlichkeit nicht sehen. Aber trotzdem hat er nichts eingebüßt von seiner Majestät, von seiner Größe, von seiner Anbetungswürdigkeit und von seiner Gottheit. Das Wort wurde Fleisch und das Wort ist das, was die Welt geschaffen hat und was auch alle Dinge trägt. Und auch diesbezüglich ist das eine Aufgabe oder eine Funktion, die der Herr Jesus natürlich immer ausführt und immer ausgeführt hat. Also immer wurde das Universum durch den Herrn Jesus getragen und erhalten. Und es wird immer so sein. Und auch während der Zeit, die er hier auf der Erde war, hat er trotzdem das Universum getragen und erhalten und dafür gesorgt, dass es nicht zusammenfällt. So viel zum Logos. Wir kommen zum nächsten Begriff. Den finden wir in Matthäus 21, Vers 9. Also und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wir kommen gleich nochmal zurück, schauen eine weitere Stelle an, nämlich Hebräer 7, Vers 1. Also lasst mal euren Finger da drin. Das ist, denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Während hier in Matthäus-Evangelium gesagt wird, Hosianna in der Höhe, sehen wir hier im Hebräerbrief, wird es übersetzt als der Allerhöchste oder der Priester Gottes des Allerhöchsten. Und das ist das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Hypsistos. Und es bedeutet eben der Höchste oder der Allerhöchste. So auch in Lukas 1, Vers 32. Da heißt es, dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Also hier wiederum der Höchste. Bezieht sich dann hier der Sohn des Höchsten natürlich auf den Messias. Dann ein weiteres griechisches Wort ist Pantokrator. Hat schon mal jemand gehört? Pantokrator. In Offenbarung 1, Vers 8. Da heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also hier der Allmächtige Gott. Und im Zusammenhang von der Offenbarung wird dieses Wort auch auf den Herrn Jesus angewandt. So, neben diesen Begriffen, die sich auf Gott beziehen, haben wir im Neuen Testament natürlich auch wieder Titel Gottes. Und diesen wollen wir uns jetzt zuwenden. Ein ganz bekannter Titel Gottes ist natürlich auch im Neuen Testament, beziehungsweise im Neuen Testament noch viel mehr als im Alten Testament, das Wort Vater. Im 2. Korintherbrief lesen wir in Kapitel 1. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Also hier der Vater unseres Herrn Jesus Christus, also der Vater des Herrn. Im Epheserbrief, auch da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Epheser 1, Vers 3, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Dann natürlich in Johannes 17, da lesen wir in Vers 1, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Also Jesus spricht ihn als Vater an. Dann auch in Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also der heilige Vater ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und nicht der Papst. Heiliger Vater, Jesus spricht seinen Vater mit heiliger Vater an. Und es ist Anmaßung, wenn sich ein Mensch so nennt. Dann in Vers 25 sagt Jesus: Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Also hier wird er genannt von dem Herrn Jesus als gerechter Vater. Dann in Hebräer 12, Vers 9. Da sehen wir, dass natürlich Vater als Begriff sich auch auf den leiblichen Vater bezieht. Das ist, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Also hier auf der einen Seite leibliche Väter, also Menschen, und dann aber der Vater der Geister bezieht sich wiederum auf Gott. Er ist der Vater der Geister. Jakobus, am Jakobusbrief, in Kapitel 1, da heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Hier wird Gott der Vater der Lichter genannt. Und die Aussage dazu, dass bei Gott keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist unwandelbar. Und ganz speziell können wir noch herausstellen, dass sich der Begriff Vater auf drei Dinge bezieht, nämlich auf die Schöpfung, auf den Messias, wie wir schon gesehen hatten, und auf die Gläubigen. Erstmal die Schöpfung in 1. Korinther 8, Vers 6. Da heißt es: So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also es gibt einen Gott, den Vater, und von ihm sind alle Dinge. Also er ist der Schöpfer, der Urheber aller Dinge, und wir sind für ihn. So auch in Epheser 3, Vers 14. Das ist: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Also hier, jedes Geschlecht erhält von ihm den Namen, beziehungsweise je nach Übersetzung ist hier auch ein Bezug auf die Vaterschaft Gottes über die ganze Schöpfung. Also der Vater, der Gott und Vater über die Schöpfung, dann auch der Vater des Messias, wie wir schon gesehen hatten, wir schlagen es nicht mehr auf, und der Vater der Gläubigen, so in Johannes 1, Vers 12. Da ist es: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So hier im geistlichen Sinne die Vaterschaft Gottes über die Gläubigen und beschränkt auf die Gläubigen. In diesem Sinne, im geistlichen Sinne, können nur die Gläubigen sagen, dass Gott ihr Vater ist. Und so auch Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also ein Kind Gottes kann im Glauben rufen, Abba, Vater, oder auch wie Luther übersetzt, Abba, lieber Vater. Es naht sich in Liebe dem himmlischen Vater und weiß, dass es Zugang hat zum Vater durch den Herrn Jesus Christus. Dann einen weiteren Titel für Gott ist natürlich der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, den Sohn Gottes finden wir immer wieder thematisiert im Neuen Testament, in der bekanntesten Stelle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Sohn Gottes, der von dem Vater in diese Welt gesandt wurde, aus Liebe zu uns. Der Vater hat uns geliebt und aufgrund dieser Liebe, die unverdient war, hat er seinen Sohn geschickt, damit der Sohn für uns das Erlösungswerk vollbringt und uns errettet und uns nachgeht, so wie es auch heißt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen ist hier ein messianischer Titel, nicht Sohn Gottes, sondern Sohn des Menschen, bezieht sich auf den Messias. Und dieser Messias ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat uns geliebt bis in den Tod und hat so uns seine Liebe bewiesen. Und das ist der Grund, warum wir ihm alle Zeit danken sollten, dankbar sein sollten, mit einem dankbaren Herzen ihm nachfolgen sollten. Und das ist auch der Grund, warum wir ihm in Ewigkeit danken werden. So, der Sohn Gottes und natürlich als Drittes dann, der dritte Titel ist der Heilige Geist. Da bleiben wir hier im Römerbrief, lesen in Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier sehen wir, der Geist Gottes wird eben manchmal ausdrücklich bezeichnet als der Heilige Geist, manchmal als der Geist Gottes. Oder auch als der Geist des Christus oder auch nur als der Geist. Hier im, genau hier in diesem Kapitel, in Römer 8, lesen wir eben in Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In Vers 9 heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also der Geist Gottes und der Geist des Christus sind ein und dasselbe. Und dann die Stelle, die wir schon hatten, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Auch das wiederum bezieht sich auf den Heiligen Geist und in dem rufen wir Abba, Vater. Wir wollen uns noch zwei andere Stellen anschauen. Eine aus dem Römerbrief, aus dem Johannesevangelium, Johannes 16. Vers 13, da heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig wird, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Also hier auch wird er genannt, der Geist der Wahrheiten. Er leitet die Seinen in die ganze Wahrheit. Hier jetzt speziell spricht er erstmal die Jünger an. Die Jünger sind befähigt worden, vom Heiligen Geist alles niederzuschreiben, was der Herr Jesus von ihnen wollte, dass sie niederschrieben. Das bezieht sich sowohl auf das, was er gesagt hat und getan hat, und auch noch auf andere Dinge. Sie hatten durch den Heiligen Geist die Befähigung, das Wort Gottes inspiriert aufzuschreiben. Inspiriert bedeutet, dass kein Fehler zugelassen wurde, dass es vollkommen ist, dass es genau das ist, was Gott niedergeschrieben haben wollte. Es bedeutet nicht, dass ihr Bewusstsein ausgeschaltet wurde und sie mechanisch niedergeschrieben haben. So funktioniert Inspiration nicht, sondern sie haben durchaus auch ihre Gefühle niedergeschrieben, aber Gott hat nicht zugelassen, dass sie etwas niederschreiben, was nicht der Wahrheit entspricht. Und somit haben wir Gottes Wort, das für uns die Richtschnur ist, das allein wahre Buch, nämlich dieses Wort. Und wir wissen, dass es korrekt ist und dass wir uns darauf verlassen können, weil der Herr durch seinen Geist die Propheten inspiriert hat, es niederzuschreiben. Und das heißt Inspiration, und deswegen sollten wir dieses Wort nicht für uns verwenden und sagen, wir sind inspiriert, denn da gebrauchen wir einen Begriff, der beschränkt war auf die Propheten Gottes. Nur sie hatten diesen Dienst des Heiligen Geistes der Inspiration. Bei den Gläubigen heute ist es so, dass die Schrift sagt, dass wir erleuchtet werden durch den Heiligen Geist, um das geschriebene Wort zu verstehen. Das dürfen wir aber nicht verwechseln mit Inspiration. Wir werden nicht inspiriert, wir werden erleuchtet und wir wachsen so in der Erkenntnis des Herrn, in der Liebe zu ihm und eben in seinem Wort. Dann noch eine Stelle, Epheser 1, Vers 13. Das ist, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also hier sehen wir eine ganz große und wichtige Wahrheit, nämlich, dass jeder Gläubige in dem Moment, als er gläubig wurde, wurde er versiegelt. Gott hat sein Siegel auf den Gläubigen gesetzt, nämlich durch den Heiligen Geist. Und ein Siegel, wenn wir zurückgehen in der Zeit und schauen, was ein Siegel bedeutete, dann bedeutete es, dass wenn ein Brief versiegelt war, dass niemand diesen Brief öffnen durfte, als nur der Empfänger. Und es war eine Garantie dafür, dass dieser Brief auch sicher am Ziel ankam. Und so sind die Gläubigen, ist jeder Gläubige, ohne Ausnahme, jeder, der an das Evangelium glaubt, wie es hier genannt wird, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, ist versiegelt und hat somit durch diesen Siegel die Garantie, dass er mal beim Vater ankommen wird. Dieser Brief kann nicht irre gehen, er kann nicht unterwegs verloren gehen. Nein, er wird sicher ankommen. Dazu ist dieses Siegel gegeben. Und in Vers 14 wird noch betont, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben von Gott ein Pfand bekommen. Es ist ein Siegel und gleichzeitig ein Pfand. Und dieser Pfand gibt uns die Sicherheit, dass wir auch das Erbe empfangen dürfen, beziehungsweise dann einlösen dürfen. Von daher, man hört auch manchmal sagen, oder manche Leute beten, sie beten zu Gott und bitten ihn, dass sie versiegelt werden. Herr, versiegle uns für den Dienst, versiegle uns durch deinen Geist. Und solch ein Gebet ist natürlich nicht biblisch, denn jeder Gläubige ist versiegelt. Er ist ein für alle Mal versiegelt, bis er am Ziel ankommen wird. Und dieses Gebet ist damit überflüssig und drückt aus, dass das Verständnis von dem, was durch die Errettung, durch die Erlösung mit dem Gläubigen geschieht, dass dieses Verständnis nicht richtig ist bzw. unvollständig ist. Genauso ein gleicher Bereich ist die Salbung. Ja, manche beten, dass sie besonders vom Herrn gesalbt werden, ja, um einen Dienst zu tun, aber auch die Salbung ist etwas, was den Gläubigen ein für alle Mal gegeben ist. So, dann gibt es noch weitere Stellen, die sich beziehen auf Gott. Ich zähle diese jetzt einfach auf. Und zwar in Römer 1, Vers 25 wird er der Schöpfer genannt. In 1. Timotheus 6, Vers 15 wird er der Machthaber, Dynastes, der Machthaber genannt. Er hat Macht über alles, er ist der Machthaber, er ist der Herrscher. In Offenbarung 15, Vers 3 wird er der König genannt. Und in Hebräer 13, Vers 20, und diese Stelle möchte ich zum Abschluss vorlesen, wird er der Hirte genannt. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier der Herr Jesus ist der große Hirte der Schafe. Dieser Hirte hat sein Leben gelassen für die Schafe. Er hat seine Schafe geliebt bis in den Tod. Und er wurde aber zurückgeführt aus dem Tod zum Leben. Nachdem er sein Blut gelassen hat, wurde er auferweckt und kam zum Leben zurück. Und er ist derjenige, der auch die Schafe ausrüstet zu jedem guten Werk. Kein Schaf des Herrn kann ein gutes Werk aus eigener Kraft tun. Es wird ausgerüstet, und zwar völlig ausgerüstet, durch den Herrn Jesus. Und er bewirkt es, dass wir seinen Willen tun. Vers 21, damit ihr seinen Willen tut. Wir müssen also ausgerüstet werden durch das Wirken des Herrn, dass wir überhaupt befähigt werden, den Willen Gottes zu tun. Wird hier ganz eindeutig dann gesagt, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Der Vater der Lichter, er ist derjenige, der allein durch den Herrn Jesus Christus das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Und deswegen ist dieses Anliegen am Ende des Hebräerbriefs ein Anliegen, das ich auch uns allen mitgeben möchte, dass wir durch den Hirten der Schafe gebraucht werden. Nicht nur, wenn wir untereinander sind, unter den Gläubigen, wo wir ja Gutes tun sollen aneinander, sondern auch, wenn wir wieder in die Woche starten, wenn wir umgeben sind von Menschen, die den Herrn nicht kennen, dass der Herr das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Und ihm gebührt dann auch alle Ehre dafür von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.